Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Henry Nann hat das Magazin Stern gegründet und den Wettbewerb Jugend forscht ins Leben gerufen. Seiner Geburtsstadt Emden hat er seine private Kunstsammlung geschenkt und einen Museumsbau zu großen Teilen mitfinanziert. An der Henry Nann Schule werden Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Der nach ihm benannte Preis steht für Qualitätsjournalismus. Lauter Meriten gäbe es nicht das Kapitel Südstern. Es ist bekannt, dass Henry Nann in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs in Italien in eine Propagandaeinheit der SS abbestellt worden war. Darauf angesprochen blieb er selbst sehr vage.
Dort habe ich das gemacht, was man Psychological Warfare nennt. Und zwar psychologische Kriegsführung. Wir haben Flugblätter gemacht, haben eine Zeitung gemacht, haben Rundfunksendungen gemacht und so weiter.
Henry Nann ist 1996 gestorben. 26 Jahre später hat nun eine Handvoll junger Journalisten des Norddeutschen Rundfunks einen Fund gemacht. Steuerung F heißt das Rundfunkformat, in dem sie ihre Entdeckung veröffentlichen.
Wir sind jetzt hier in Berlin und wir haben durch einen Kollegen einen Tipp bekommen, dass hier die Flugblätter tatsächlich oder einige der Flugblätter aus Italien liegen sollen. Die wollen wir uns heute mal angucken. Kommt mal mit.
In der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin liegt eine Sammlung Flugblätter. Ein Privathistoriker hatte sie bis zu seinem Tod akribisch gesammelt. Die Flugblätter sollen in Italien abgeworfen sein, von einer Propagandaeinheit namens Südstern. Genau, der Einheit von Henry Nann.
Heute Nachmittag hat Steuerung F die Recherche auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Und im Netz finden sich auch einige der Flugblätter. Ein beleibter Jude lässt sich einen Truthahnbraten schmecken, während im Hintergrund ein amerikanischer alliierter Soldat stirbt. Auf einem anderen Blatt dreht ein Jude Soldaten durch den Fleischwolf und macht sie zu Geld. Und natürlich fehlt auch das Stereotyp vom lüsternen Juden nicht, der eine blonde Frau bedrängt. Christina von Hodenberg leitet das Deutsche Historische Institut in London. In ihrem Buch Konsens und Krise hat sie sich mit dem Wirken des Journalisten und Verlegers Henry Nann beschäftigt. Ich habe sie in einer Konferenzpause in Rom erreicht. Frau von Hodenberg, wir haben eben gehört, dass eine Privatperson, ein Historiker, die zwischen 1943 und 1945 verfassten Propagandablätter gesammelt hat, ist den jungen Rechercheuren da wirklich ein Coup gelungen?
So ganz neu ist es vielleicht nicht. Es ist natürlich schön, dass wieder geforscht wird und auch neue Sachen gefunden werden zu Journalisten der Nachkriegszeit und auch zu Henry Nann und zu Henry Nanns Generation. Aber es überrascht eigentlich niemanden, jetzt solche Flugblätter zu finden. Es ist eigentlich schon sogar seit den 70er Jahren bekannt, dass Henry Nann eine solche Vergangenheit hatte. Es ist bekannt, dass er Kriegsberichterstatter war in einer Propagandakompanie. Und das war eben auch nicht ungewöhnlich für seine Generation der Journalisten.
Was ist denn dann überhaupt neu an den Steuerung F-Recherchen?
Also ich glaube, neu ist die bildliche Kraft der Flugblätter, die man sich jetzt anschauen kann. Das ist natürlich schockierend, das ist menschenverachtend, das ist ganz krasser Antisemitismus. Und das ist eben nochmal sehr viel unmittelbarer als bestimmte Texte, wo dann eben auch nicht ganz sicher ist, wer die dann redigiert hat ganz am Ende. Und es ist auch unmittelbarer, als über personelle Verstrickungen zu reden und als über bestimmte Seilschaften im Nachkriegsjournalismus zu reden. Und das hat eben immer noch das Potenzial, uns heute zu schockieren.
Warum meinen Sie denn, hat der Verleger Nann es nicht geschafft oder für nötig gehalten, über seine Propagandaarbeit zu sprechen?
Er hat deswegen nicht darüber gesprochen, weil das sozusagen die Grundregel war damals. Also ich rede jetzt von den späten 1940ern, den 1950er, den 1960er Jahren. Da hat man einen Journalismus in Westdeutschland, wo Leute, die in der Mehrheit früher auch Journalisten gewesen waren während der Nazizeit, die haben zusammengearbeitet mit einer kleinen Minderheit von verfolgten Journalisten, die zurückkamen. Und dann einer Gruppe ganz junger Journalisten, die von den Alliierten gefördert wurden. Und Henry Nann gehört eben zu der Gruppe der älteren und schon Belasteten. Und alle drei Gruppen haben sich darauf verständigt, dass man nicht darüber redet, was man in der Vergangenheit gemacht hat, weil diese Verständigung eben das Potenzial gehabt hätte, eine Zusammenarbeit unmöglich zu machen. Und weil alle drei Gruppen wussten, dass sie in einem noch sehr instabilen, jungen, demokratischen Staat arbeiten, der auch einfach seine Bevölkerung integrieren musste, wo die einzelnen Gruppen miteinander zusammenarbeiten mussten. Also zum Beispiel gab es auch jüdische Journalisten oder Journalisten aus verfolgten Familien, die den anderen Kollegen sehr lange, jahrzehntelang nicht erzählt haben, dass sie Juden sind, weil sie nicht auf diese Rolle verengt werden wollten und weil sie wussten, was für emotionale Reaktionen das eben bei den anderen hervorrufen würde.
Haben denn die Jahrgänge, die in den 1920er, 30er Jahren geboren wurden, so wie Henry Nann und für die es den Begriff der 45er gibt, weil das Kriegsende eben für sie so ein entscheidendes und einschneidendes Erlebnis war, auch für späteres politisches Engagement, haben diese 45er in den Medien Netzwerke gebildet?
Das haben sie unbedingt. Die haben häufig den Versuch gemacht, mit einer demokratischen Mission den westdeutschen Journalismus zu politisieren und eben auch die Bevölkerung zu kritischem Bewusstsein und zu Widerspruch gegenüber der Regierung zu erziehen. Jetzt ist es aber so, dass Henry Nann eben gerade nicht zu dieser Generation gehört. Henry Nann ist 1913 geboren, er ist 10 Jahre älter und er ist deswegen anders als die sogenannten 45er-Journalisten eben auch schon belastet worden. Er war eben schon im Krieg, er war schon Propagandaberichterstatter und deswegen hatte er eben nicht dieselbe Ausgangslage. Er war deswegen auch schon höher in der Hierarchie und er hatte eben selbst die Möglichkeit, schon der Chef zu sein, als die anderen, die 45er, erst hochkamen. Und in den 50ern und frühen 50ern insbesondere gibt es sehr viele Medien, nicht nur der Stern, der 1948 gegründet wurde, sondern auch andere Illustrierte und auch die Zeit, auch eine Zeitschrift Christ und Welt, die damals sehr wichtig war, die im Grunde rechtskonservativ bis rechtsnationalistisch waren und sich erst später politisieren und liberalisieren.
Ich höre Ihnen sehr, sehr interessiert und gern zu. Wir haben gewisse Schwankungen und das liegt sicherlich auch daran, dass wir Sie in Rom erreichen. Das ist ja doch eine gewisse Strecke. Meine letzte Frage, muss Henry Nanns Biografie nach diesen Fundstücken in der Staatsbibliothek in Berlin vielleicht doch neu bewertet werden?
Ich glaube eigentlich nicht, dass Nanns Biografie anders bewertet werden muss. Schon 1970 hat Nann auf entsprechende Vorwürfe von Kriegsverbrechen antworten müssen. Schon 1970 ging es um seine Beziehung zu einem sehr schwer belasteten Mitarbeiter im Stern. Er hat sich an mehreren Punkten seiner Karriere, als er noch lebte, gegen solche Vorwürfe verteidigen müssen. Und ich glaube, es ist nur ein weiterer Baustein in einem Bild, das wir schon haben von Henry Nann, von jemandem, der belastet war, der dann aber sich nach 1948 zunehmend der demokratischen und liberalen, dem politischeren Journalismus geöffnet hat. Und das Interessante ist eigentlich zu erklären, wie kommt es zu dieser Öffnung und zu dieser Wende von Leuten, die durch den Nationalsozialismus geprägt wurden, aber es dann doch schaffen, zu Demokraten zu werden. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage, als sozusagen zu sagen, hier haben wir jemanden, der hat einen großen Namen und da finden wir was in der Biografie. Weil es uns eher erklärt, wie aus einem belasteten Land, in dem man dieselbe Bevölkerung hatte wie im Nazi-Deutschland, nämlich dem frühen Westdeutschland, wie aus diesem Land dann ein demokratisches Land geworden ist. Es brauchte dazu natürlich neue Generationen, auch neue Generationen an Journalisten, die dann nachgewachsen sind, die aber zusammengearbeitet haben mit den Leuten in der älteren Generation, wie zum Beispiel Henry Nann, die dazu bereit waren. Und Henry Nann hat eben auch sehr stark kritische junge Journalisten gefördert. Und er ist eben keine Lichtgestalt, aber er ist auch kein Schurke. Ja, das vermischt sich eben in diesen Biografien dieser Generation.
Reporter von Steuerung F, einem Funkformat des NDR, haben antisemitische Flugblätter aufgedeckt, die der Journalist und Verleger Henry Nann während des Zweiten Weltkriegs in Italien produziert hat. Über die Bedeutung dieses Funds habe ich mit Christina von Hodenberg gesprochen. Sie ist die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in London. Und ich bitte noch einmal, die nicht so gute Verbindung nach Rom zu entschuldigen.